wenn sie schwätzen, sag ich nichts.
Ja? Ich glaube nichts mehr.
Das war Hochdeutsch. Ich komme aus Hannover. Wir sprechen das beste Hochdeutsch der Welt.
Und FM?
Ja, genau. So. Können Sie mich hören? Gut. So. Guten Morgen nochmal. Mein Name ist Wolf Schröder. Ich bin Krebspatient und Autor. Ich darf, weil das in einigen Schilderungen, die hier jetzt folgen werden, eventuell von Relevanz ist, hinzufügen. Das handelte sich seinerzeit um einen Hodentumor. Ich habe die Therapie durchlebt, wie viele Krebspatienten auch. Und ich habe unter anderem die Hochdosis-Chemotherapie genossen, keine Bestrahlung. Das nur als Hintergrundinformation. Das Buch ist angelegt als Erfahrungsbericht und als Ratgeber für Krebspatienten, für Freunde und Angehörige. Es berichtet von meinen Erfahrungen und es berichtet von den Erfahrungen vieler Mitpatienten, die ich im Laufe verschiedener Rehabilitationskuren kennengelernt habe und die mir ihre Geschichten erzählt haben. Ich spreche heute Morgen zu dem Thema vom Kampf gegen Krebs zum Leben mit Krebs. Und ich möchte auch noch mal vorausschicken, Herr Dr. Weiland hat das schon gesagt, ich bin beruflich überhaupt nicht vom Fach und meine Eindrücke, die ich hier mitteile, die sind sehr tief vom subjektiven Erleben geprägt. Von Angst, Hoffnung und Enttäuschung, Erleichterung, häufig auch Wut. Einige Schilderungen sind daher etwas temperamentvoll. Ich bin nicht immer gerecht dabei, wie mir mehrfach attestiert wurde, aber ich spreche doch immer aus dem Herzen. An der einen oder anderen Stelle dieses Vortrages heute werde ich zur Illustration auf Textstellen aus dem Buch zurückgreifen. Insofern wird es ein bisschen literarisch. Und dann müssen wir mal sehen, wie die Zeit sich entwickelt. Eventuell, wenn genug Zeit ist, würde ich zum Schluss noch eine kleine Geschichte vorlesen, die mir sehr am Herzen liegt, weil diese Geschichte dann schildert, wie der Zusammenhalt unter Krebspatienten sich gestaltet und wie wichtig das ist, sich da unter Gleichbetroffenen auszutauschen. Den Krebs habe ich überlebt, deshalb stehe ich vor Ihnen. Und was für mich seinerzeit viel schwieriger zu bewältigen war, auch die Therapie habe ich überlebt. Den gesamten Kampf gegen den Krebs habe ich sehr intensiv erlebt. Ich habe ihn förmlich gelebt und muss sagen, für mein Empfinden befand ich mich über 3 Monate im Krieg. Und dabei nicht allein im Krieg gegen den Krebs, sondern ich fand mich für mich häufig überraschenderweise auch verstrickt in Scharmützel mit Behandelnden, mit Ärzten, mit Menschen, also die ich ja eigentlich zu den Verbündeten auf meiner Seite zählen sollte und wollte. So, wenn ich darüber nachdenke, wie es dazu kam, dass ich während dieser Zeit nicht nur beistehende Freunde gewonnen habe, sondern eben auch Feinde vielleicht, dann überlege ich, wer war ich zu diesem Zeitpunkt und wie war ich zu diesem Zeitpunkt. Ich war ein Krebspatient, ich war frisch gefangen im oder vom Trauma des Diagnoseschocks. Ich war noch berauscht von hilfloser Wut über vorausgegangene Fehldiagnosen, von denen ich meinte, dass sie mir eine Chemotherapie eingebrockt haben, die ohne diese lange Zeit, die vergangen und verplempert war, gar nicht notwendig gewesen wäre. Nach meiner damaligen Auffassung, heute würde ich das anders sehen. Aber seinerzeit war ich wütend. Ich war ängstlich, verunsichert, ich war hinsichtlich der Torturen, die da auf mich zukamen, hinsichtlich der medizinischen Details nur sehr oberflächlich informiert. In der Art, es wird eine Chemotherapie geben, es wird ihnen von Zeit zu Zeit schlecht sein, sie werden ihre Haare verlieren. Was ansonsten während so einer Behandlung auf den Patienten wartet, davon wusste ich nichts. Davon wusste ich wirklich nichts. Ich hatte einen großen Respekt davor, da ich natürlich wie viele andere Menschen auch schon Bekannte im Leben verloren hatte während der Therapie. Und wo man dann hörte, ja, der ist während der Chemotherapie gestorben, ja, was hört man, Wasser in den Lungen, solche Dinge. Also ein sehr diffuses Bild, das ich damals vor Augen hatte, das mir in erster Linie eben Angst vermittelt hat. Gut, dennoch war ich natürlich bestrebt, ein guter und braver Patient zu sein und das Ganze so gut, wie es eben ging, zu absolvieren. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wie für mich der Einstieg in das Leben als Krebspatient sich gestaltet hat, indem ich nämlich von einem Facharzt die Diagnose erhalten habe. Und dieser Facharzt hat sich nicht gerade ausgezeichnet durch ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen. Ich lese mal einen kurzen Absatz vor. Ein neuer Tag, der ersehnte Freitag. 8.15 Uhr, guten Morgen, bitte zum Labor, Blut und Urin, Sie kennen das ja schon. Gleich danach geht es weiter, das ist jetzt neu. Freimachen, hinlegen, der Herr Doktor ist gleich da. Abtasten unter Schmerzen, keine weitere Schilderung. Hosen wieder hoch, T-Shirt hineinstopfen, Gürtel zu, Pullover drüber, Tränen, Tempos, Chefzimmer setzen. Dann das Gespräch. Und, Besserung eingetreten? Nein, eher das Gegenteil. Ja, habe ich mir schon gedacht. In Ihrem Blut wurde etwas gefunden, das auf den Hoden hinweist. Was heißt das? Erhöhte Tumormarker, Blutwerte, die bei bestimmten Symptomen automatisch abgefragt werden und in Ihrem Fall den Verdacht auf eine mögliche Tumorerkrankung zulassen. Vorerst lässt sich darüber noch nichts genau sagen. Über Weiteres wird die Klinik befinden. Welche Klinik wäre das? Nehmen Sie das St. Bernhard Krankenhaus hier vor Ort oder die MHH, die Medizinische Hochschule Hannover. Beide verfügen über eine urologische Abteilung. Gehen Sie nicht ins Städtische, die haben dort keine Urologie. Zögern Sie nicht, rufen Sie noch heute an, lassen Sie sich unverzüglich einen Termin geben. Einweisungen und vorläufigen Befund bekommen Sie am Empfang. Den Bericht dann bitte an mich. Danke. Rums. Das will erstmal verdaut sein. Die Dame an der Aufnahme sprach tröstende Worte. Sie sollten wissen, so ein Tumor muss nicht unbedingt bösartig sein. Es gibt unzählige Fälle von gutartigen Tumoren. Lieb gemeint. Ich nickte auch dankbar, aber ich glaube, ich wusste zu jedem Zeitpunkt schon, dass ich in diesem besonderen Fall mit Gutartigkeit nicht groß zu rechnen hatte. So wartete ich auf die benötigten Papiere, ließ mir die Rufnummern der in Frage kommenden Kliniken notieren, verabschiedete mich dann höflich und vertrollte mich nach Haus. Das war mein Erlebnis. Ja. Wenn Sie. Gut. Das ist lieb, dass Sie das jetzt sagen und nicht zum Schluss. Okay. Geht das so? Können Sie mich hören? Gut. Dankeschön. Von einer befreundeten Brustkrebspatientin, die ich später kennenlernte, erfuhr ich eine gekürzte Fassung ihrer eigenen Initiation, die sich ihr in folgender Weise vermittelt hatte. Zwei Betten, Patientin links, Patientin rechts. Eintretende Ärztin, nach links gewandt. Ihnen kann ich gratulieren, Sie haben keinen Krebs. Nach rechts gewandt, anders bei Ihnen. Ein Einzelfall möglicherweise, aber er ist verbürgt. Meine noch junge, ohnmächtige Verzweiflung rieb sich auch an der fraglichen Fachkompetenz des erstbehandelnden Mediziners, dessen oberflächliches Statement in Beantwortung meiner Sorge um einen möglichen Tumor mir immer noch im Ohr klang. Ich gebe auch hier mal ein kurzes Zitat wieder, denn er sprach: Ich kann Sie beruhigen, denn so ein Tumor schmerzt niemals. Das war der Hausarzt. Ich kann Sie beruhigen, ein Tumor schmerzt niemals. Aha. Herrscharen von krebsgeschädigten Morphinisten sind also nur irrtümlich der Medikamentenabhängigkeit anheimgefallen. Da haben Generationen von Drogisten wohl auf das falsche Pferd gesetzt. Und die Kranken sollen sich mal nicht so haben. Und wieder was gelernt. Man muss es halt nur wissen. Und wie oft hat der Blut genommen, ohne die wirklich relevanten Werte abzufragen? Egal. Und ganz egal, was die immer neuen Gesundheitsprogramme dazu sagen, was immer auch die Krankenkassen vorschreiben mögen, der gemeine Hausarzt scheint mir schlichtweg überfordert, eine jede Krebserkrankung, eine jede untergeordnete Art des Gesamtkomplexes Krebs in ihren vielschichtigen Erscheinungsformen, Anzeichen und Auswirkungen so sicher diagnostizieren zu können wie der erfahrungsbewusste Facharzt. Dafür gibt es die Spezialisten und ich denke, da es sie gibt, sollten wir sie nutzen. So, das war mein vorläufiges Fazit zu Beginn der Therapie. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit ein Jammertal präsentieren. Dennoch, es sind natürlich viele traumatische Erlebnisse, die der Krebspatient zu bewältigen hat. Die Verkraftung der Diagnose, Einstieg in die Therapie, Bewältigung OP, Chemo, Strahlenbehandlung, körperliche Verluste, die sich mehren. Ich möchte dazu noch einen kurzen Einblick geben. Ich habe es erlebt, wie ich den Anfang der Chemotherapie sehr gut verkraftet habe und eigentlich mit Freude erfüllt war und gedacht habe, gut, wenn das so locker abgeht und wenn das so weitergeht, prima, vielleicht ist es für mich von Vorteil, dass ich mein ganzes Leben geraucht habe, mich gerne auf Partys rumgetrieben habe, vielleicht bin ich ein bisschen resistenter, was diese Art von Drogen betrifft. Und von diesem gemütlichen Pferd kam ich herunter, als zum ersten Mal der Vorlauf, das Quivatril, vergessen wurde, dieses Prophylaktikum, das dazu dient, den Patienten in der Chemotherapie vorab zu stärken, sodass die übelsten Nebenwirkungen etwas gemindert auftreten. So, dazu gebe ich noch ein kleines Erlebnispreis. Nachdem in Vorbereitung der Chemotherapie das erste Mal der Vorlauf, das Quivatril, vergessen worden war, hatte mein betreuender Arzt nur den Kopf geschüttelt und etwas von der fraglichen Zuverlässigkeit der Bediensteten gemurmelt. Nachdem dies nun wiederholt geschehen war, eilte er hinaus, um zu richten. Doch was hilft's? In all dem Durcheinander von offenen und erledigten Aufgaben zwischen Wechselschichten, Wochenenddienst, Überstunden, da geht halt ab und zu etwas schief. Steht letzten Endes doch immer nur der Chef in der Verantwortung, so hätte im Übrigen auch ich selbst besser aufpassen können und sollen. Denn ein paar Tage Erfahrung hatten mir eigentlich schon gereicht, mir Informationen über die Abläufe, wie sie da nun mal sind, zu geben. Ich war aber selber noch zu blöd. Und deshalb ist mein Rat an alle Patienten, die wichtigsten Werkzeuge in dieser Therapie sind Schreibblock und Stift. Man muss sich immer alles aufschreiben. Man muss immer sehen, dass man die Kontrolle behält. Man muss immer schauen, dass man schleppende Abläufe auf den Weg bringt und dass man wirklich für sich die Kontrolle behält. Das kann natürlich nicht jeder. Wer älter ist, wer in einem seelisch desolaten Zustand ist, der wird dem nicht immer gewachsen sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es eine gute und wertvolle Aufgabe ist, das zu tun. Man hat etwas zu tun, man hat etwas anderes zu tun, als nur den ganzen Tag da zu sitzen und zu gucken, wie das Zeug durch den ZVK oder Port in einen hineinläuft. Gut, so, das ist eigentlich mein wichtigster Rat und jedes Mal, wie es ja heute noch häufig vorkommt, dass ich angesprochen werde von Verwandten, von Bekannten, teilweise auch von unbekannten Leuten, die sagen, ich habe da jemand und er bräuchte mal ein Gespräch, er möchte sich mal aussprechen, Sie haben das doch auch erlebt oder du hast doch das auch erlebt, willst du mal mit ihm reden? Das, was ich eigentlich diesen Leuten immer sage, ist, oder was ich den Verwandten sage, ihr wollt was mitbringen, kauft einen Block und einen Stift. Das ist das Wichtigste. Gut. Die Zeit schreitet schneller fort, als ich das einberechnet hatte. Ich möchte dann vielleicht mal wechseln in Richtung der Beendigung des Kampfes. Man hört so häufig die Metapher, er hat den Krebs besiegt. Mein Sieg über den Krebs. Ich denke, das ist einfach eine simple Fehleinschätzung von Journalisten. Es gibt keinen Sieg über den Krebs. Es gibt diesen Sieg nicht. Denn wie sieht es denn aus, wenn Sie als remissioniert gelten, aus Ihrer Krankheit kommen? Dann wissen Sie, Sie haben, oder Sie lernen sehr schnell, Sie haben lange Jahre der Nachkontrollen vor sich. Jede einzelne Nachkontrolle ist eine harte nervliche Tortur. Das lässt zwar nach mit den Jahren. Bei mir ist das jetzt 8-9 Jahre her, aber ich kann mich deutlich an meine erste Nachkontrolle erinnern. Ich kann mich erinnern, wie ich da gesessen habe und wirklich überlegt habe, meine Güte, was mache ich jetzt, wenn das wieder losgeht? Was mache ich, wenn ich jetzt wieder in die Chemotherapie komme? Das sind wirklich ganz, ganz dunkle Wolken, die da am Horizont hocken und darauf warten, wieder über einen herzufallen. Deshalb, diesen Sieg gibt es nicht. Es gibt eine Mitteilung, es gibt beispielsweise die Mitteilung in dem einen oder anderen Fall, in meinem Fall, Sie sind geheilt, Sie sind entlassen. Geheilt heißt in dem Moment, wir finden nichts mehr, wir sehen nichts mehr. Die Blutwerte sind in Ordnung, im CT ist nichts zu sehen, im Röntgen ist nichts zu sehen, Sie sind sauber, Sie sind fertig. Für mich kam diese Mitteilung damals sehr überraschend. Und ich habe andere Krebspatienten getroffen, die auch große Probleme hatten, mit dieser freudigen Nachricht fertig zu werden. Man würde ja meinen, super, toll, die ganze Verwandtschaft kommt an und gratuliert und man sitzt da sehr einsam und sagt ja, vorbei, wie, was, vorbei, ich bin hier auf Kampf eingestellt, ich mache das jetzt ein paar Monate. Und in meinem Fall ist es auch recht unglücklich gelaufen, indem das ein sehr junger, unerfahrener Assistenzarzt war, der mir vor wartendem Publikum im Wartebereich des Krankenhauses so in einem Nebensatz gesagt hat, nee, nächste Chemotherapie findet nicht mehr statt, Sie können nach Hause gehen. Und das war ein Schock. Und schlimmer als der Schock kam mit der Verwunderung darüber, warum ich mich eigentlich nicht freue, die Befürchtung, so harten seelischen Schaden erlitten zu haben, dass er nicht mehr normal war. Um das auch zu einem Fazit zu führen, ich glaube, die gesamte Medizin, die Ärzte, gleich welcher Disziplin, die Behandelnden, die Assistenten, ich denke, alle müssen mehr sensibilisiert werden. Sie müssen geschult werden. Wenn Sie die Fantasie nicht haben, sich vorzustellen, was in dem Patienten, der da sitzt und der tief unglücklich ist, lange Zeit tief unglücklich war, der auf der Suche ist, ohne zu finden, wie Sie vielleicht einfach sensibler mit ihm umgehen können. Das ist mir ein Herzensanliegen. So. Wenn die Zeit noch ist, würde ich gerne eine Geschichte vorlesen. Gut, dann mache ich das mal. Ganz klar, Moment noch. Entschuldigung. So. So. Diese Geschichte handelt von Krebspatienten unter Krebspatienten. Der Titel lautet Am Abend eines langen Tages, A Hard Day's Night. Lange Blicke in halbgeleerte Gläser, prüfend, wissend, verstehend, verlegen zuweilen, Zigaretten selbst gedreht oder aus dem Automaten. Es stellt sich dar in diesem Buch, als seien wir Krebsis permanent am Saufen, Rauchen, meinethalben am Kiffen. Gerade als seien die wirklich relevanten Gespräche immer nur am Tresen, Biertisch oder in vom Wein geläuterter Stimmung verlaufen. Idealerweise bei Caipirinha, nicht zu vergessen. Ein Stillleben, nicht wahr? Nun, so ganz daneben ist der Eindruck nicht. Wo packt der Krebs hier denn die schmerzgestählte Seele aus? Wo findet er Gelegenheit zum Austausch seiner Reichtümer, seiner Defizite und Belastungen? Gewiss nicht in der Stille der Yoga- oder Tai-Chi-Gruppe, nur selten während der therapeutischen Leibesübungen auf trockenem Terrain oder im Schwimmbad bei der Wassergymnastik. Unsere Rekruten im Kampf gegen die Unbill der Inkontinenz werden die Beckenbodengymnastik nutzen, um hilfreiche Tricks und Erfahrungen aufzunehmen und weiterzugeben. Stomaträger, die Kompetenz ihrer Lehrmeister und erfahreneren Gefährten für jede denkbare Anleitung auf dem Weg zur Bewältigung von Alltagssituationen. Doch all das ist nur das Tagesarbeit, bei allem Erfolg und sichtbaren Vorankommen, bei allem möglichen Spaß dabei. Nicht mehr als harte Arbeit. Wenn dann der graue Abend dreut, so zünden fürsorgliche Engel die trostspendenden Lichter der örtlichen Weinstuben und Bierlokale an, Wegweiser in den Schoß der Gemeinschaft. Hier beschnuppern wir einander vorsichtig zunächst, suchen Annäherung, die Geborgenheit des Kreises von Gleichgesinnten. Hier finden wir uns zu Gruppen, loten Sympathien aus, versuchen Gespräche aufzubauen. Wir geben Runden aus, bieten Zigaretten an, posten einander zu, verlieren uns in weit wie weltläufigen Betrachtungen und begrüßen jede Übereinstimmung als ein wertvolles Gut, einen Beweis des Echten und Wahren. Unsere Themen kreisen nicht zwingend um die Krankheit. Zuvorderst wollen wir Spaß und Entspannung. Wir alle haben die dunkle Seite gesehen, wir alle wissen, wie plötzlich und ultimativ der Zauber des Lebens enden kann. Wer als Neuer hinzustößt, sollte angelegentlich einen guten Witz parat haben. Gern geschmacklos, sexistisch gar, doch neu sollte er sein, mit möglichst überraschender Pointe. Ganz wie im richtigen Leben. Auch Behindertenwitze sind willkommen, denn hier gibt es keinen Beifall von der falschen Seite. So viel ist garantiert. Die Frage nach der genauen Art der Erkrankung wird kaum direkt gestellt. Insbesondere ausscheidungs- oder geschlechtsspezifische Defekte sind oft nicht in solch ausreichendem Maße verarbeitet, dass der Einzelne vor einer größeren Zuhörerschaft frank und frei darüber berichten könnte. Scham regiert, Wissensdrang und Neugierde bescheiden sich brav hinter verstehender Rücksichtnahme. Dies gilt für Frauen wie Männer. Doch die Nähe der Gemeinschaft wärmt wie ein bullernder Kachelofen im klirrenden Frost des Lebenswinters. Wachsendes Vertrauen durchzieht die Luft wie der Duft schmorender Äpfel im Bratrohr. Der Kreis rückt zusammen, die Stimmung wird vertraulich. Ängste schmelzen, Barrieren fallen, es riecht nach Vanille. Und irgendwann taut jeder auf. Köpfe werden zusammengesteckt, Zwiegespräche entstehen. Ein Austausch von Vertraulichkeiten, Erfahrungen und Gemeinsamkeiten. Zuweilen kommt ein Dritter, ein Vierter hinzu, trägt bei, was noch zu sagen ist, rundet verbleibende Kanten. Der Rest der Truppe verharrt in Toleranz. Keine Einmischung, keine Eifersüchteleien. Ein jeder sucht und gewährt Zugang im Rahmen seiner Möglichkeiten. So erfreulicher wie überraschenderweise aber gehen heutzutage immer mehr Patienten, Männer nicht anders als Frauen, zunehmend offensiv mit der Geschichte ihrer Erkrankung um. Brust- oder Prostata, Blasen, Darm, Gebärmutter, Hodenkrebs, früher Tabuthemen par excellence, sind heutzutage schon mal Gegenstand der Gespräche am Frühstücks-, Mittags- oder Abendtisch. Das verspricht Tauwetter. Nach und nach entwickeln wir eine zunehmende Sensibilität, ein offenes Ohr für die vielfältigen Krankengeschichten und die menschlichen Tragödien, die sich dahinter verbergen. Ein neugieriges Interesse an den körperlichen und seelischen Befindlichkeiten unserer Weggefährten. Schicksale werden zu Allgemeingut. Eine Patientin lernte ich erst eine Woche nach ihrem ursprünglich vorgesehenen Antrittstermin kennen. Bis dahin war ihr Platz bei Tische leer geblieben. Eigentlich hatte sie zuvor nur noch schnell die obligatorische Nachsorgeuntersuchung in der urologischen Abteilung ihres Krankenhauses abhaken wollen, um sich anschließend in der Kur körperlich und seelisch wieder aufbauen zu lassen, wie man halt so denkt und plant. Mit dem Untersuchungsergebnis jedoch kam der nächste Schock. Ihr Blasenkrebs war erneut erwacht, die gepackten Koffer konnte sie sich also gleich wieder zurückschicken lassen. Als sie dann nach ihrem Krankenhausaufenthalt erstmalig in der Kurklinik eintraf, da weinte sie beim Frühstück. Für mich war es seinerzeit die erste Kur, daher war ich noch etwas ungeübt im Umgang mit den Gepflogenheiten des Kurbetriebes selbst, wie insbesondere mit seinen Patienten. So saß ich still verschüchtert an ihrer Seite, bemüht, irgendetwas Tröstliches, möglichst wenig Dummes zu sagen, ohne mich dabei über die Maßen aufzudrängen. Wie gut oder schlecht ich das damals auch immer hinbekommen haben mag, es hat mich doch erschüttert. Sie war die erste Krebsin, die ich weinen sah. Zum Abschied wenige Wochen später blickte sie mir ernst in die Augen. Deine Art Krebs haben sie inzwischen ja ganz gut im Griff. Alles Gute für dich. Was mich betrifft, wer weiß, vielleicht trage ich demnächst ein kleines Handtäschchen an der Seite mit Katheter durch die Bauchdecke oder ich lasse mir einfach aus einem Stück Darm eine neue Blase machen. Soll ja ganz fantastisch sein, was die heutzutage so bewerkstelligen. Naja, Hauptsache Leben. lächelte noch einmal mit feuchten Wimpern, nahm ihr weniges Restgepäck auf und schritt geübten Ganges durch die Automatiktüren des Portals die paar Treppen hinunter zur wartenden dunklen Limousine. Figurbetonter Rock, attraktive Beine, die Naht der Nylons sauber platziert, vertikal auf der Wade über Höhenpumps. Perfekte Show. Eine strahlende, todunglückliche Frau, so tragisch und doch einfach schön. Die Dietrich selbst hätte es kaum besser hingekriegt. Tief berührt hat mich auch die Reaktion einer Mitpatientin, die schon seit Jahren an immer neuen Brusttumoren und Metastasen litt und selbst hier in der Kurklinik fortwährend unter Chemotherapie stand. Wir hatten uns über das Abendbrot hinaus etwas verplaudert und während unserer Unterhaltung konnte ich beobachten, wie die Finger ihrer rechten Hand beständig sachte über ihr Brustbein strichen. Unvermittelt hielt sie in ihrer Erzählung inne und sah mich starr an. Du, ich glaube, hier ist wieder etwas. Ich fühle das schon seit ein paar Tagen. Kurze Pause, sie senkte den Blick, dann schossen ihr die Tränen in die Augen. Verdammt, ich hab solche Angst. Diese Worte sprach sie sehr leise, fast zu sich selbst, verzweifelt und leise. Und wie ich sah, dass die Weinkrämpfe nach ihr griffen, wie sie von Schluchzen geschüttelt wurde, die Hände vors Gesicht geschlagen, da ging ich still um den Tisch herum, nahm sie vorsichtig in den Arm, wiegte sie sanft wie ein Baby, hin und her, ruhig, ruhig. Verdammte Scheiße, was weiß die Welt davon, was diese Krankheit den Menschen antut? Du bist ja pervers, warf mir ein mäßig verständiger Kommilitone empört vor, nachdem ich mich bei eben dieser Patientin einige Abende später am Biertisch ausführlich über ihre Erfahrungen mit dem venösen Portsystem erkundigt und sie um Zusendung von entsprechenden Informationsbroschüren gebeten hatte. Nein, bin ich nicht. Mich interessiert einfach jede Krankengeschichte, gleich welcher Art, rein aus Prinzip und lass es Neugierde sein, wissenschaftlich begründet oder sonst wie. Ich höre hier, ich höre da, ich lerne vieles, was ich zunächst vielleicht nicht unbedingt für mich in weiteren Gesprächen aber für andere verwenden kann. Ich kann Informationen sammeln, einander zuordnen, an andere weitertragen, kann auf einschlägige Literatur verweisen, letztendlich Menschen zusammenbringen, deren einer die noch jungen Probleme des anderen bereits durchlebt hat. Ich habe die Wahl, ich kann herumjammern, um Mitleid heischen, mich absondern, mich totstellen meinetwegen, oder ich kann versuchen, offen zu sein, zuzuhören, zu verstehen, zu vermitteln, zu helfen. Oder schlicht zu profitieren. Denn keiner von uns kann wissen, was das Leben im weiteren Verlauf noch an Bonbons für uns bereithält. Also, lieber Engel, lasst sie brennen, eure freundlichen Kerzen, die uns Suchende liebevoll zueinander führen. Unsere besten Freundschaften sind noch immer unter nächtlichem Schummerlicht an den schweren Eichentischen der örtlichen Tavernen gewachsen. Und sie halten seither so einiges aus.